Willkommen zur 97. Ausgabe von Sunpod, sagt Michael. Mitte Februar hörte ich einen Vortrag des Essener Friedensforschers Dr. Martin Arnold mit dem Titel Gandhis Erfolgsgeheimnis – Gütekraft entdecken. Martin Arnold hat 10 Jahre lang erforscht, wie und warum es möglich ist, dass Menschen, die bereit sind, Gewalt auszuüben, ohne Anwendung von Gewalt gestoppt werden können. Seine Ergebnisse hat er auf über 1000 Seiten in 4 Büchern veröffentlicht. Mit seiner Übertragung von Gandhis Konzept des Satyagraha ins Deutsche, wofür er den Begriff Gütekraft geprägt hat, hat er aus meiner Sicht uns allen, die wir unzumutbare Verhältnisse ändern wollen, die theoretische Grundlage und zugleich einige handfeste Tipps bereitgestellt. So erklärt er uns beispielsweise die 6 Elemente von Gandhis Streitkunstregel oder die 3 Hauptwirkungen gütekräftigen Vorgehens. Und dass Martin Arnold nicht nur ein Theoretiker ist, sondern seine Erkenntnisse auch praktisch umzusetzen weiß, hat er in den letzten Jahren mit seiner Bürgerinitiative gezeigt, die bisher erfolgreich den Bau einer nicht gewünschten Autobahn quer durch das Ruhrgebiet verhindert hat. Vor 14 Tagen hat er mich nun zu unserem Gespräch empfangen, das mit fast 1,5 Stunden das längste in der Sunpod-Geschichte geworden ist. Wir waren uns sofort einig, dass wir für die Podcast-Version drastisch kürzen müssen. Und so fehlt in den folgenden 32 Minuten komplett das Beispiel, wie mit den komplexen Methoden der Gütekraft in den 80ern das Marcos-Regime auf den Philippinen ohne Blutvergießen gestürzt wurde. Und auch das Beispiel mit der Bürgerinitiative gegen die Autobahn war für diese Episode zu lang. Ich habe allerdings das komplette Interview zum Download über unsere Website www.sunpod.de bereitgestellt. Wem jetzt schon klar ist, dass er mehr über diesen auch für mich anfangs gewöhnungsbedürftigen Begriff der Gütekraft wissen will, der mag jetzt abschalten und sich die Komplettversion herunterladen. Und für diejenigen, die sich erst einmal einen ersten Eindruck verschaffen möchten, hier noch eine Vorbemerkung. Die erste Viertelstunde unseres Gesprächs habe ich nicht geschnitten. Der Rest ist eine Collage aus verschiedenen Teilen des Interviews. Ich hoffe, dass auch in der Kurzfassung schon klar wird, was mit Gütekraft gemeint ist.
Ich bin Martin Arnold. Ich wohne in Essen und habe mich in den letzten 10 Jahren besonders mit Friedensforschung beschäftigt. Und speziell interessiert mich dabei Gandhis Streitkunst. Gandhi war ja Hindu und ist ja bekannt, dass er da in bestimmter Weise gewirkt hat. Er ist ja weltberühmt dafür. Aber es ist doch fraglich, ob das hinduistisch geprägte Konzept von ihm für uns einfach zu übernehmen ist. Mhm. Deshalb habe ich nicht nur ihn befragt, sondern auch 2 andere Konzepte untersucht, und zwar ein christliches und ein atheistisches, aber diese 3 Konzepte dann genau verglichen und gefunden, es lässt sich eins beschreiben, das von religiösen Vorannahmen unabhängig ist. Mhm. Bin ich ganz froh, dass ich da was gefunden habe. Mhm. Das war für mich keineswegs selbstverständlich. Mhm. Ja, ich habe über 30 Jahre in Essen als Berufsschulpfarrer gearbeitet und bin für diese Forschungsarbeit freigestellt worden. Mhm. Die ist finanziert worden von der Deutschen Stiftung Friedensforschung. Mhm. Und betreut worden von Professor Stobbe in Siegen. Ja, also die Ergebnisse sind für mich wunderbar, dass man wirklich beantworten kann, wie es eigentlich möglich ist und warum es möglich ist, dass Menschen, die bereit sind, Gewalt auszuüben, gestoppt werden können ohne Gewalt. Das war meine Anfangsfrage, warum das eigentlich möglich ist. Und ich habe durch die Untersuchung dieser 3 Konzepte gefunden, dass wir sprachlich das noch gar nicht so benannt haben, um es dann auch vermitteln zu können, um es zu erfassen. Gandhi hat für seine Streitkunst ein neues Wort erfunden, geschaffen, Satyagraha. Das wird am besten übersetzt mit Gütekraft. Die gängige Übersetzung ist Festhalten an der Wahrheit. Das ist auch nicht falsch, aber es ist missverständlich, weil in Indien unter Wahrheit etwas anders verstanden wird als bei uns. Bei uns ist Wahrheit die Eigenschaft einer Aussage. Die ist entweder wahr oder falsch. Das Gegenteil ist entweder Lüge oder Schein. In Indien ist Wahrheit eine Tätigkeit in erster Linie. Und also wahrhaftig sein, richtig leben, gut leben, hat viel mit dem zu tun, was wir auch unter Gerechtigkeit verstehen. Nicht nur Wahrhaftigkeit gehört natürlich auch dazu, Ehrlichkeit, aber auch eben für das Richtige, für das Rechte, für das Wahre einstehen. Das ist vielmehr mit Wahrheit gemeint. Und die Haltung, die im Deutschen ausdrückt, was da Gandhi meint, ist eigentlich das Wort Güte im Deutschen. Güte hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Einmal diese Haltung und zum anderen bedeutet es ja auch Qualität. Wie in dem Wort Gütesiegel oder Güteklasse oder sowas. Und auch das ist angemessen, entspricht sehr wohl Gandhis Vorstellungen auch, nämlich Gütekraft in guter Qualität liegt auch eine Kraft. Das kommt im Deutschen in dem Sprichwort zum Ausdruck, das Bessere ist der ärgste Feind des Guten. Nämlich das Bessere kann das Gute verdrängen. Das erleben wir in ganz verschiedenen Bereichen, auch zum Beispiel im Markt und so weiter. Es ist nicht immer so, aber grundsätzlich ist das eine Kraft, die gute Qualität in sich hat. Und das gütekräftige Vorgehen hat einfach eine höhere Qualität als etwa gewaltsames Vorgehen, weil es weniger kaputt macht. Das leuchtet auch jedem ein, dass Gewalt ein Problem mit sich bringt. Andere Menschen schädigen. Vor allen Dingen ist das Schlimme, dass dadurch so eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt sehr leicht in Gang kommt. Und dann wird oftmals überhaupt nicht das erreicht, was durch die Illusion gewaltsame Lösung in Anführungsstrichen eigentlich gedacht ist. Das Wort Gewalt erzeugt bei vielen so eine Vorstellung, so damit kann man jetzt eine Sache beenden. Und in der Regel ist genau das Gegenteil der Effekt. Gütekräftiges Vorgehen ermöglicht, aus dieser Gewaltspirale auszusteigen und kann eine Gütekraftspirale in Gang setzen. Bei der Gewalt spricht man auch manchmal vom Teufelskreis der Gewalt. Man kann von einem Engelskreis der Gütekraft sprechen oder einer Engelsspirale ist noch besser, weil es sich ausweitet. Ja, Ergebnis, warum funktioniert das? Ich habe gefunden, dass es eine Frage des Menschenbildes ist. So wie wir über uns selber denken, so wie wir das Bild haben vom Menschen, wie wir selber sind, so auch im Verhältnis zur Gesellschaft, zu den anderen Mitmenschen, mit denen wir zusammenleben. So wirkt sich das dann auch aus auf unser Verhalten, unsere Haltung gegenüber anderen Menschen und auch, was wir anderen zutrauen. Und das ist eigentlich ein schönes Ergebnis von allen dreien, die ich untersucht habe, dass sie nämlich sagen, man kann diese Kraft in sich selbst entdecken, die Gütekraft. Und wenn man sie in sich selbst entdeckt und dann vielleicht auch bewusster einsetzt, dann kann man sie auch entwickeln und üben, damit umzugehen, sodass man fähiger wird. Auch in Situationen, wo sie spontan vielleicht eher zurückhaltend eingesetzt würde. Und wir können das entwickeln. Ich will mal zwei, drei Beispiele nennen, damit das nicht so allgemein bleibt. Also diese Kraft steckt in uns drin, und zwar ohne, dass wir irgendeine Ausbildung genossen haben, ohne, dass wir was von Ethik, Moral, Religion oder du sollst gehört haben, kann gütekräftiges Verhalten spontan vorkommen, auch bei Kindern. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einem 8-jährigen Mädchen oder einem 8- bis 9-jährigen Mädchen in einer Straßenbahn in Essen. Das Beispiel hat ein Schüler von mir in der Berufsschule erzählt, der Folgendes erlebt hat. In der Straßenbahn nähe Viehofer Platz hier in Essen stiegen zwei junge Männer ein und sie machten einen ziemlich machohaften Eindruck und sahen, da gibt es einen Afrikaner, der in der Straßenbahn ist, einen Dunkelhäutigen, und den haben sie sich sozusagen erstmal mit Blicken ausgesucht und haben sich ihm genähert, und man merkte, sie fingen an zu provozieren und die Leute drumherum kriegten schon einen gewissen Schrecken. Es könnte sein, gleich fliegen die Fäuste. In der Situation stellt sich ein 9-jähriges Mädchen zwischen den Afrikaner und die beiden Männer. Alles hält den Atem an. Was passiert jetzt? Die Männer machen so Bewegung, dass sie das Mädchen wegschubsen wollen, aber sie rühren es nicht an. Dann kommen Erwachsene, stellen sich auch dazwischen. Und es passiert keine Aggression. An der nächsten Haltestelle steigen die beiden aus. Der Afrikaner bedankt sich. Und die Gefahr ist vorbei. Ein Beispiel gütekräftigen Verhaltens, spontan, da war ja nichts geplant. Ich glaube, das spricht erstmal für sich.
Ja. Wenn ich jetzt diese Szene einfach nur so geschildert bekommen hätte und hätte von deiner Formulierung jetzt der Gütekraft noch nichts gehört, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das Mädchen war mutig. Aber Mut ist ja nur ein Teil der Gütekraft, da kommt ja noch mehr dazu, ne?
Ja.
Und was siehst du da bei dem Mädchen jetzt noch für eine zusätzliche Qualität?
Naja, der Mut ist sehr oft ein springender Punkt, Mut zu zeigen.
Ja.
Ich denke, was erklären kann, dass sich dieses Mädchen dazwischen gestellt hat, also das kann man natürlich nie vollständig erklären, aber weitere Faktoren haben sicher auch eine Rolle gespielt, dass nämlich das Mädchen intuitiv gespürt haben muss, hier droht Unrecht. Also das Bewusstsein von, was gut ist zwischen Menschen, ein Gespür dafür, wenn Menschen bedroht werden, wenn Menschlichkeit oder Freiheit oder Gerechtigkeit in Gefahr sind, dann spüren wir das. Das können wir einfach so merken. Ein intuitives Gespür für Gerechtigkeit und Menschlichkeit und Freiheit haben, das ist eigentlich ein ganz schöner Hintergrund dafür, dass eben gütekräftiges Verhalten auch spontan vorkommt. Mhm. Gandhi sagt, das ist so alt wie die Menschheit.
Ja.
Also Gandhi hat das überhaupt nicht erfunden,
ja,
sondern er hat es, das ist seine historische Bedeutung, er hat es als erster als Konzept begriffen und sein Leben dem gewidmet, diese Möglichkeiten auszuprobieren. Und hat das auch gleich gesehen, dass das eine weltgeschichtliche Bedeutung haben kann. Und hat dafür gesorgt, dass alle Versuche, alle Schritte, die er da unternommen hat, dokumentiert wurden. Mhm. Er hat den Mahadev Desai gefunden, der alles aufgeschrieben hat, was er an Reden gehalten hat, seine Tausende von Telegrammen, die er geschrieben hat und Briefe, und alles ist dokumentiert. Das sind 99 dicke Bände, sind in Englisch rausgekommen. Ja. Man schätzt, dass das ungefähr 70% von dem ist, was Gandhi überhaupt alles in seinem Leben geäußert hat. Und dieses in Englisch, das ist, also vieles ist davon ins Englische übersetzt worden, auch schon sozusagen sofort. Mhm. Und dieses Schrifttum gibt es auf einer CD-ROM seit 10 Jahren ungefähr. Und ich hatte also das Privileg, dass ich damit arbeiten konnte, sodass ich eine fantastische Zugriffszeit zu Gandhis Äußerungen hatte und mir innerhalb von Sekunden anzeigen lassen konnte, wo, in welchem Zusammenhang jeweils benutzt er bestimmte Wörter. Satyagraha ist ja sein Wort für Gütekraft. In welchen Zusammenhängen kommt das vor? Sämtliche Fundstellen kann ich sofort alles nachgucken. Mhm. Wie meint er das in dem Zusammenhang und so weiter? Fantastische Möglichkeit. Mhm. Mhm. Würde anbieten ist ein philippinisches Wort für gütekräftiges Vorgehen. Ich finde es einen sehr sprechenden Ausdruck, weil damit ganz Wesentliches gesagt wird. Anbieten kann man nur etwas, was man selber hat. Aus dem eigenen Bewusstsein der Würde heraus handeln. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die Opferhaltung, da tut mir jemand was Böses. Huhu, ich muss jetzt ganz klein, der macht mich ganz klein. Die wird gar nicht angenommen, sondern die eigene Würde wird aufrechterhalten. Aus dieser eigenen Würde heraus wird denjenigen, die andere zu Opfern machen wollen, den Tätern dann, entgegengetreten und es wird ihnen Würde angeboten. Das heißt, ihr unwürdiges Täterverhalten wird nicht mit ihnen identifiziert. Sie werden nicht etwa selber bedroht, sondern ihre Würde als Menschen wird geschätzt. Sie werden als Menschen ernst genommen, obwohl das, was sie tun, nicht in Ordnung ist und nicht geschätzt wird. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Menschen und seiner Würde und seinen Möglichkeiten und dem, was einer aktuell tut. Mhm. Diese Unterscheidung ist für gütekräftiges Vorgehen grundlegend. Und Würde anbieten heißt ebenso, die andere Seite ansprechen, dass sie innerlich dazu sich gedrängt fühlt, sich würdig zu verhalten und kein Unrecht zu tun, keine Gewalt anderen anzutun. Das ist das, dass dann auch die andere Seite die eigene Gütekraft in sich entdecken kann.
Wenn jetzt jemand einmal dieses Konzept nachvollzieht und versteht und sagt, also wir haben auch irgendeine Situation, die wir verändern müssen, die wir nicht in Ordnung finden. Wie findet man denn da den Einstieg? Du sagtest ja selber, eigentlich ist dieses gütige, kräftige Verhalten sozusagen uns in die Wiege gelegt. Das ist eine allgemein menschliche Fähigkeit, nur die muss entwickelt und geübt werden. Wie fängt man da an?
Das Erste ist die Gütekraft in sich selbst entdecken, wie ich schon sagte. Und das als ein Bewusstseinsprozess ist das nicht zu unterschätzen. Also das allgemeine Bewusstsein ist derart daneben, will ich mal sagen. Ja. Also ich kann da was aus meiner Praxis in der Schule erzählen. Ja. Ich habe als Religionslehrer auch das Thema, wie kann man gegen Gewalt erfolgreich sein, habe ich natürlich im Religionsunterricht zum Thema gemacht. Und Ja, das wurde natürlich, wie das im allgemeinen Bewusstsein so ist, bestritten. Und außerdem, jeder denkt sowieso nur an sich selbst und will sich durchsetzen und so weiter. Und wenn das in der Klasse gesagt wurde, ich habe das in vielen Klassen gemacht, dann habe ich gesagt, stopp, jetzt nicht weiter sprechen, sondern jeder nimmt ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt mal auf, wann, wo, wie habe ich mal einer Person, die ich nicht kannte, geholfen. Mhm. Einige fingen gleich an zu schreiben, fiel ihnen gleich was ein. Andere brauchten ein bisschen, mussten nachdenken. Mhm. Aber alle haben geschrieben. Mhm. Ich habe gesagt, ihr braucht keinen Namen drauf zu schreiben, das wird nicht benotet. Ich sammle eure Blätter ein und lese es nachher vor. Mhm. Das habe ich gemacht. Und in einer Klasse, nachdem ich das vorgelesen hatte und alle hatten etwas geschrieben, ist ein Schüler aufgesprungen und hat gesagt, in was für einer tollen Klasse lebe ich hier. Das ist ja unwahrscheinlich sagenhaft, was für Klassenkameraden. Hätte ich ja nie gedacht, was für tolle Leute hier sitzen. Wunderbar. Und er war begeistert und hingerissen sozusagen. Mhm. Und dann, also das hätte er nie für möglich gehalten. Das ist ja, also das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und damit war ich bei dem Thema, was mir vor allen Dingen wichtig war. Ist das was Normales oder ist das was Ungewöhnliches, dass man fremden Menschen hilft? Mhm. Es ist was ganz Normales. Und das machen sich viele Leute nicht klar. Mhm. Gütekraft in sich selber entdecken und dann, ja, ich kann noch was Gutes tun. Ich tue es ja sowieso. Ich tue es im Freundeskreis und in der Familie, wird auch in Konflikten gütekräftig gehandelt. Das machen sich viele nicht klar, aber es ist einfach sozusagen selbstverständlich. Ich nenne das dann Gütekraft in kleiner Münze sozusagen. Manchmal ist es nur eine Winzigkeit.
Ja.
Aber dass jemand auf was verzichtet um eines anderen Willen, ist ja schon sowas.
Ja.
Und dann braucht es, wenn es sich um eine politische oder eine gesellschaftliche Sache handelt, einen Missstand, der mehrere betrifft oder sogar eine größere Gruppe, dann ist es wichtig, zunächst eine Kerngruppe zu bilden, die die sich verständigt, auch in welchem Geiste sie damit umgehen will. Mhm. Das ist manchmal gut, wenn man es ausdrücklich macht und man kann dann auch einiges lernen, aber es kann auch sich so ergeben. Also wir haben in der Bürgerinitiative, außer mir waren noch einige andere, die das auch schon auf dem Schirm hatten, ohne es zu benennen. Mhm. Ja? Und wir haben wunderbar zusammengearbeitet und arbeiten auch nach wie vor wunderbar zusammen.
Ja.
Einmal im Monat trifft sich in Essen im Unperfekthaus jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr der Gütekraft-Stammtisch. Das ist eine offene Gruppe, da kann jeder kommen und wir sprechen wie beim Stammtisch ohne Tagesordnung über das, was denn die da sind, am Herzen liegt.
Wie bringst du so deine Erkenntnisse sonst noch in die Welt?
Ich habe ja meine Forschungsarbeit in 4 Büchern veröffentlicht, weil diese 3 Protagonisten, deren Konzepte ich untersucht habe, insgesamt ziemlich viel Text ergeben haben und dann noch die Gesamtergebnisse, der Vergleich und die Ausarbeitung des Gütekraftmodells, das sind über 1000 Seiten.
Oh ja.
Es genügt aber, wenn man einen von den ersten 3 Bänden und dann die Gesamtergebnisse liest, um das zu verstehen.
Ja.
Deshalb habe ich es in 4 Bänden rausgebracht.
Mhm.
Also ich muss deutlich sagen, meine Bücher sind keine Anleitung zu gütekräftigem Verhalten.
Mhm.
Das sind Analysen von Situationen und den Kommentaren derer, die diese Situationen herbeigeführt haben, um rauszukriegen, was steckt eigentlich dahinter.
Okay.
Und dieses Dahinterstecken, das habe ich beschrieben.
Ja.
Und ich habe an Rückmeldungen zu meinen Büchern habe ich mehrfach dann gehört. Also es ist sehr anregend für eigene Situationen, auch was Eigenes auszuprobieren, auch wenn die eigene Situation anders ist. Aber es ist keine direkte Anleitung.
Ja.
Es ist so grundlegend, was ich beschrieben habe. Man kann daraus Anleitungen für die verschiedensten Situationen herleiten. Ja, und man kann auch, wenn man das wissenschaftlich untersuchen will, Kriterien zur Analyse, zur Evaluation von bestimmten Ereignissen kann man daraus ableiten. Aber ja, sie sind nicht direkt daraus abgeleitet. Also so in meinen Büchern.
Ja.
Aber ich will vielleicht doch diese drei Punkte noch eben nennen, die die Hauptwirkungselemente des gütekräftigen Vorgehens sind.
Ja.
Also, der erste Punkt ist Eigentätigkeit. Aufgrund dessen, dass ich mich frage, was ist mein Anteil an dem Missstand?
Ja.
Dann finde ich, an welcher Stelle ich selber etwas tun kann.
Wo bin ich die Stütze?
Wo bin ich die Stütze?
Ja.
Genau. Und wo kann ich selber dann durch meine Verhaltensänderungen oder durch bestimmte Handlungen den Missstand nicht weiter stützen? Der zweite Wirkungsfaktor ist, dass das ansteckt. Also das kann man bei Aktionen erkennen, wenn Leute was gut finden, was jemand macht, dann schwingt innerlich bei denen was mit, dass sie irgendwie angeregt werden, mitzumachen. Nicht etwa durch den Appell, du solltest mal, sondern wenn sie sehen und erkennen und erleben, dann machen Leute was. Das ist, was ansteckt. Und das reicht aber nicht, um größere Missstände, bei denen bestimmte Schlüsselpersonen sich nicht anstecken lassen, abzubauen. Und da gibt es ein drittes Wirkungselement, das ist die Nicht-Zusammenarbeit mit dem Missstand. Wenn durch Ansteckung Leute, die bisher den Missstand gestützt haben, dazu gebracht werden, diese Stützen abzubauen, dann kann das dazu führen, je näher das dran ist an diesen Schlüsselpersonen, die vielleicht mächtig sind, desto mehr entfallen dann auch die Machtstützen für diese Schlüsselpersonen. So wie bei Marcos das Militär etwa.
Ja.
Ja. Und dann wird die Macht ausgehöhlt und dann ist aus diesem Grunde der Missstand nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das sind die drei Hauptwirkungselemente. Man kann das noch weiter auffächern, aber das sind die drei Punkte.
Ja.
Ja, nochmal zum Stichwort Anleitung.
Ja.
Im Gandhi-Film, den ich allen sehr empfehle, gibt es schon nach den ersten 17 Minuten eine wunderbare Szene, wie Gandhi nämlich Jugendlichen entgegengeht, die dabei sind, ein Vergnügen zu finden, ihn vom Bürgersteig zu vertreiben, spielt in Südafrika, wo es, wenn es Weißen nicht gefällt oder Europäern nicht gefällt, erlaubt ist, Nicht-Europäer vom Bürgersteig zu vertreiben. Gandhi geht auf diese Leute zu und erreicht, dass sie ihm Platz machen. Und in dem Zusammenhang sagt er etwas, daraus habe ich eine Streitkunstregel abgeleitet, ein bisschen unterfüttert mit dem, was da noch nicht ausdrücklich gesagt worden ist, aber in der Szene vorkommt. Diese Streitkunstregel hat 6 Elemente, nämlich erstens Mut zeigen, zweitens wohlwollend Kontakt aufnehmen. Gandhi blickt die Leute freundlich an, die Jugendlichen, und spricht sie an. Bereit sein, Schläge hinzunehmen. Vielleicht sogar nicht nur einen, sondern mehrere Schläge. Nicht zurückschlagen und auch nicht zurückweichen. Und dabei auf Gerechtigkeit bestehen. Das sind die 6 Elemente der Streitkunstregel. Mut zeigen, wohlwollend Kontakt aufnehmen, Schläge hinzunehmen, bereit sein, nicht zurückschlagen, nicht zurückweichen und auf Gerechtigkeit bestehen. Ich habe jetzt kein Trainingsprogramm da ausdrücklich angeboten, sondern es läuft im Moment so, dass ich gefragt werde, irgendwo kannst du uns was von Gütekraft vermitteln.
Ja.
Und das ist im Moment, sind Trainings da noch wenig gefragt.
Ja.
Aber wenn da ein Training gefragt wird, dann, also ich nenne es Empowerment-Training.
Ja.
Das werde ich dann zusammen mit anderen Co-Trainern, kann ich das anbieten.
Welchen Umfang hätte das dann?
Ein Wochenende.
Ja. Okay.
Und zwar gibt es zwei Arten von Trainings. Das eine ist die Grundlagenarbeit. Das muss verstanden sein, damit man dann auch praktisch in einem bestimmten Zusammenhang das auch anwendet. Und dieses Anwenden, da kommt es dann vor allen Dingen auf die Anwendung der Methodik an. Und das erfordert schon, damit es gut durchgeführt wird, erfordert das schon auch eine gewisse Ausbildung, kann man das, das ist eine Ausbildung.
Ja.
Und dabei sind zwei Elemente eben wichtig, Persönlichkeitsbildung und methodisches Können.
Mhm.
Das wird, auf die beiden Dinge kommt es dabei an.
Ja, ich würde zum Schluss gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen. Also du hast ja gesagt, das Ganze hat für dich mit einem Forschungsprojekt begonnen. Aber da hättest du ja wahrscheinlich auch Nein sagen können. Du hast aber gesagt, okay, das mache ich. Das heißt, du bist ja offenbar innerlich mit irgendwas von dieser Aufgabenstellung in Resonanz gegangen. Wo ist da so die Verbindung jetzt zu dir selber?
Ich habe nach dem Abitur mich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet, weil ich zum Frieden beitragen, insofern meine Pflicht auch tun wollte, zum Frieden beitragen, das hieß damals eben zur Abschreckung beitragen. Wenn ein deutscher Soldat einen Schuss abgeben muss, dann war das Ganze, die Bundeswehr aufzubauen, war dann ein politischer Fehler.
Mhm.
Denn dann hat der Frieden nicht gehalten.
Ja.
Und ich habe während der Zeit einen Sinneswandel durchgemacht, habe mich entschieden, bewusst als Christ zu leben und am nächsten Tag den Kriegsdienst verweigert, wollte aber da nicht weniger zum Frieden beitragen. Suchte also nach Möglichkeiten seit meinem 20. Lebensjahr, was ist da möglich?
Mhm.
Und ich habe das vielfach zum Thema gemacht und immer wieder haben die Leute mit den Schultern gezuckt. Also wenn jemand mit Gewalt kommt, dann muss man halt auch mit Gewalt dem entgegenstehen. Anders geht's halt nicht. So, das hat eine lange Tradition mit vielen Sprüchen auch. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Da wird das Böse auf den Nachbarn dann projiziert. Und dass es aber auf die Beziehung ankommt und nicht auf wie ist der und wie bin ich. Ich bin natürlich immer der Gute. Sondern dass ich auch was beitrage zu dem, was ich insgesamt nicht gut finde. Den Blick muss man erstmal öffnen. Der ist in unserer Tradition nicht da.
Ja.
Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich Gandhis Autobiografie und viele andere Literatur gelesen habe, als mir nämlich dann beim Kirchentag 1981 in Hamburg Hildegard Goss-Meyer einen ersten Verstehenszipfel gegeben hat, in dem sie sagte, wenn es gelingt, den, der Unrecht tut, in seinem Gewissen anzusprechen, dann wird seine Motivation bröckeln. Das leuchtete mir ein. Und daran habe ich weitergearbeitet, habe viele praktische Erfahrungen mit verschiedensten gewaltfreien Aktionen gesammelt, Militärsteuern verweigert und Prozesse geführt und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ich möchte das klarer haben. Woran liegt das eigentlich, dass das funktionieren kann?
Ja.
Worauf kommt es dabei an?
Ja.
Und darum habe ich dieses Forschungsprojekt dann durchgeführt.
Ah ja, okay, gut. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bin gespannt, was draus wird.
Okay.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.